Einblick, der Podcast.
Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 19. August 2022.
Wir begrüßen Sie zu einer besonderen Ausgabe unseres Podcasts. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz hat zwei ReferentInnen des Kongress für Gesundheitsnetzwerker interviewt. Der Kongress findet am 6. und 7. September in Berlin statt. Weitere Informationen finden Sie im Netz auf www.gesundheitsnetzwerker.de.
Viktoria Engelhardt ist Mitgründerin und CEO der Kelaya Digital Health Solutions GmbH in Berlin.
Viktoria Engelhardt ist am 6. September mit einem Kurzvortrag sowie bei der Diskussion Besondere Versorgung – weiterhin eine gute Lösung für digitale Produkte zu hören.
Dr. Markus Wenzel ist Key Scientist Cognitive Computing des Fraunhofer Instituts für Digitale Medizin MEVIS Bremen sowie Lehrbeauftragter für Computer Science an der Jacobs University Bremen.
Dr. Markus Wenzel nimmt am 7. September mit einem Kurzvortrag zum Thema Medizin KI, Versprechen und Risiken sowie an der Diskussion Was können KI und Assistenzsysteme bei der Patientenversorgung leisten?
Schönen guten Tag, Frau Engelhardt. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben für den Einblick-Nachgefragt-Podcast. Was spricht für eine vertragliche Vereinbarung mit einer gesetzlichen Kasse, statt eine Zulassung als eine DIGA zu beantragen?
Also Punkt 1 ist, glaube ich, der klarste. Es ist nicht für jede Anwendung und so zum Beispiel auch für uns mit Kelea eine Option, überhaupt eine DIGA zu werden. Weil viele Produkte sind ja nicht immer nur auf ein Krankheitsbild abzielen, sondern auch eher im Präventionsbereich beziehungsweise irgendwo da im Mittelfeld. Und zum Beispiel auch bei uns jetzt im Thema Schwangerschaft ist es gar nicht unbedingt darstellbar, dann zu diesen einzelnen Themen auch wirklich dann Studien vorzuweisen. Das wäre für ein Startup wie uns fast nicht bezahlbar. Genau, also das sind Gründe, aber zusätzlich ist eben auch nochmal, wenn man sich mit den Kassen gemeinsam austauscht, auch nochmal ein ganz anderer Innovationsgrad möglich, weil man einfach nochmal spezifisch auch darauf eingehen kann, was ist für die Kassen wichtig, was wissen die von ihren Versicherten und man ja so manchmal den direkten Weg zu den Versicherten geht und nicht primär von einer Verschreibung durch den Arzt oder Leistungserbringer abhängig ist.
Wie sind Ihre Erfahrungen mit den Kassen, mit denen Sie konkret kooperieren?
Also wir haben mittlerweile ja fast 30 Krankenkassen als Partner, sowohl private als auch gesetzliche. Und ich muss sagen, wir haben fast nur ausschließlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Tatsächlich, gerade durch Corona bedingt, hat sich ja auch da die Arbeit mit den Kassen nochmal massiv vereinfacht. Also ich glaube nicht, dass früher Verträge in dem Umfang rein über ein paar Zoom-Meetings zustande gekommen wären, sondern da hätte man einmal quer durch Deutschland fahren müssen. Und jetzt mittlerweile, ich habe ehrlicherweise noch keinen einzigen meiner Ansprechpartner bei den Kassen jemals in Person getroffen. Nur dann zufällig irgendwann mal später vielleicht auf einer Konferenz. Und dadurch hält sich dann auch der Aufwand ehrlicherweise für beide Seiten ja doch in Grenzen. Und was ich schon immer sehe, ist da auch eine große Bereitschaft seitens der Kassen, auch wirklich ein tolles Produkt für ihre Versicherten zusammenzuschnüren, Versorgungslücken zu schließen und da auch was irgendwie ja mit dem Geist der Zeit zu gehen und innovativer und digitaler zu werden.
Wird Ihr Angebot von den Kassen, mit denen Sie kooperieren, gezielt beworben?
Tatsächlich ja. Also da gibt es natürlich dann auch wieder sehr große Unterschiede von Kasse zu Kasse und von Möglichkeiten, die die jeweils haben. Aber zumindest in unserem Fall sind ja die Zielgruppe Schwangere und junge Familien auch einfach eine sehr attraktive Zielgruppe, die ja im Schnitt eher gesund als ungesund sind und wo auch die Bereitschaft natürlich zu wechseln sehr, sehr hoch ist. Deswegen da auf jeden Fall natürlich die Kassen auch gezwungen sind, ein gutes Serviceangebot zu bringen. Und deswegen tun die da schon eine Menge. Also sei es über E-Mailing an ihre Versicherten, sei es aber auch zum Beispiel über die direkte Ansprache durch ihre Service-Mitarbeiter, die dann auch nochmal von uns tatsächlich geschult worden sind. Und aber auch ganz simpel, zum Beispiel durch eine Verlinkung über die Website oder auf Social Media. Genau.
Wie ergänzt Ihre App Kelea digital die analogen Angebote von Hebammen und Ärztinnen, die man üblicherweise kennt?
Also vielleicht muss man da sogar noch mal einen Schritt zurückgehen in der Antwort. Wir sind ja mit Kelea Anbieter eines ganzen Ökosystems. Das heißt, wir bieten zum einen ja die Deutschlands größte Hebammenplattform Amelie an, die wir ja gemeinsam mit dem Deutschen Hebammenverband betreiben, und eben auch unser Digitalprodukt Kelea. Und wie sich das im Prinzip so einbettet in die gesamte Versorgungslandschaft ist, dass wir zum einen eben mit Amelie dafür sorgen, dass sie mit wenigen Klicks eine verfügbare Hebamme in ihrer Nähe finden, also Hebammen, die dann wirklich bei ihnen auch Hausbesuch tätigen können. Dort aber auch das hybride Modell der Videosprechstunden anbieten. Also wir sind auch der, ich würde sagen, weltweit größte Hebammen-Sprechstundenanbieter. Wir haben über 300 Hebammen, die da aktiv schon mitmachen und die Sprechstunden teilweise auch nachts, Wochenends und am Feiertag einstellen, die von allen Frauen gebucht werden können und im Prinzip von der Kasse sogar direkt übernommen werden. Das ist also eine tolle Ergänzung für die Frauen, die beispielsweise entweder keine Hebamme mehr gefunden haben, weil auch wenn wir das Matchmaking verbessern, können wir natürlich nicht dafür sorgen, dass es mehr Hebammen gibt. Und es gibt schlicht nicht genug für alle Frauen. Und wir wissen da mit unserem hybriden Angebot der Sprechstunde, also der Videosprechstunde, dass wir viele Frauen erreichen, die sonst keine Hebamme haben, die sich zum Beispiel auch nicht trauen, besonders aber auch Frauen mit Migrationshintergrund und aus sozialen Brennpunktgebieten, die einfach sonst das Thema Hebamme nicht so auf dem Schirm haben. Ganz einfach gesagt, fast wie so eine Art Hebamme für die Hosentasche, aber eben immer Hand in Hand mit den echten Leistungserbringerinnen. Und dort bieten wir eben ein sehr, sehr ganzheitliches Angebot von Woche für Woche Unterstützung, Informationen zur Schwangerschaftswoche, Schwangerschafts-Yoga, Workouts, Ernährungspläne und auch digitale Geburtsvorbereitung, Rückbildung, Spielkurs.
Gut, dann vielen Dank, Frau Engelhardt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und viel Erfolg. Guten Tag, Herr Wenzel. Sie sind beim 17. Kongress für Gesundheitsnetzwerke mit Ihrem Thema Medizin, KI, Versprechen und Risiken dabei. Wo sehen Sie, Herr Wenzel, in der Medizin, KI, die Versprechen und Risiken konkret?
Also im Prinzip, ich für mich selbst gehe da im Prinzip an drei großen Punkten entlang, die jeweils einen Versprechen beinhalten und gleichzeitig entsprechende damit einhergehende Risiken. Das erste ist für mich, alle diese modernen KI-Methoden, wie sie gerne genannt werden, basieren ja auf dem Lernen aus Daten. In der Regel bedeutet das, man lernt aus den Daten, ohne dass man die Domänenexpertise explizit mit in den Prozess einfügt, zu einem gewissen Teil. Und die Hypothese dabei ist, der Computer, diese lernten Algorithmen sind imstande, aus den Daten Gesetzmäßigkeiten abzuleiten, die dann eben als Entscheidungsunterstützung in irgendeiner klinischen Weise benutzt werden können. So, jetzt ist es aber so, dass im klinischen Kontext die Daten eine hohe Komplexität haben, das, was sich im Prinzip abbildet über ganz verschiedene Datentypen hinweg. Also Bilder alleine sagen nicht alles, die klinischen Informationen sagen auch nicht alles. Man muss also viele, viele Daten miteinander zusammenbringen, um überhaupt diese Komplexität von medizinischen Sachverhalten einigermaßen in Daten abgebildet zu finden. Da nun aber die Komplexität so hoch ist, brauche ich sehr, sehr viele Daten. Und damit geht dann wiederum einher, dass ich in der Regel keine wohl kuratierten Daten habe, sondern im Grunde genommen so ein bisschen nehmen muss, was ich kriegen kann, kann man so ein bisschen salopp sagen. Also gerade wenn ich eben sehr komplexe Zusammenhänge modellieren will, bedeutet das aber dann auf der Modellierungsseite, dass ich eben sehr viele Daten brauche. Nur dann kann ich überhaupt die Hoffnung haben, dass das Modell einen komplexen Zusammenhang entdecken kann. Und sobald ich das tue, laufe ich eben genau in die Risiken. Der zweite Themenkomplex ist verbunden im Prinzip mit den Kausalitäten, also im Prinzip mit dem Kontrast zwischen Korrelation und Kausalität. Worüber ich bisher gesprochen habe, war im Prinzip eine Maschine, die letztlich Korrelationen in Daten entdecken kann und das für prädiktive Zwecke verwenden kann. Das ist schön. Das kann auch sehr weit reichen und das ist für viele, viele, also gerade für alle prädiktiven Fragestellungen in der Medizin ausreichend. Mit anderen Worten, wenn ich zum Beispiel Strukturen automatisch segmentieren möchte, ich möchte Organe in medizinischen Aufnahmen finden oder ich möchte vorhersagen, wie viele Menschen möglicherweise eine bestimmte Krankheit bekommen, wenn ich Populationsdaten habe. Das sind prädiktive Aufgaben, die kann ich aus solchen korrelativen Ansätzen extrahieren und damit lösen. Aber Komplexität der Daten und komplexe Korrelationen zu entdecken, ist eben für Menschen im Kontext der Medizin häufig nur der erste Schritt. Denn danach kommt immer die Frage, wieso ist eigentlich diese Entscheidung vorgeschlagen worden? Hat die Maschine hier tatsächlich nur Korrelationen gelernt? Das bedeutet dann eigentlich automatisch, ich kann nicht wirklich gut erklären, wie die Entscheidung zustande kam. Und diese Erklärbarkeit oder Verstehbarkeit von KI ist ja auch in aller Munde. Und dann kann ich auch zum letzten, dritten Punkt kommen. Und da geht es letztlich jetzt so ein bisschen in so eine ethische Frage für mich. Wenn wir jetzt erstmal sagen, wir wollen diese Maschinen zu einem möglichst optimalen Wissenszustand bringen. Also wir wollen sie so weit trainieren, dass sie kaum noch Fehler machen. Vielleicht das hehre Ziel ist ja, die machen gar keine Fehler mehr oder jedenfalls signifikant viel weniger als Menschen. Was bekommen wir damit? Erstens ist natürlich die ethische Frage, wollen wir überhaupt eine Maschine, die uns als unfehlbar gegenübergestellt wird? Was machen wir mit Entscheidungen, die so gut sind, dass wir uns eigentlich kaum noch trauen, unsere Emotionen, unsere Wünsche dagegen zu setzen, weil wir einfach so eine große Vorhersehbarkeit von Zukunft quasi damit erwerben? Also das ist eine Frage. Eine andere, viel praxisrelevantere vielleicht ist, wenn wir tatsächlich Maschinen mit extrem komplexen, sehr, sehr vielen Daten füttern, über Jahre und Jahrzehnte, also jetzt durchaus projiziert eine Dekade von heute. Und diese Maschine kann symbolische, kausale Zusammenhänge, alles das identifizieren in den Daten und kann für Patienten, Patientinnen dann sehr zielgenaue Entscheidungsvorschläge machen. Aber die Komplexität dieser Zusammenhänge ist so riesig, dass wir Menschen sie überhaupt nicht mehr nachvollziehen können, beim besten Willen nicht mehr. Es gibt keine Möglichkeit mehr, von einer noch so guten Maschine uns Menschen mit unserem begrenzten Fassungsvermögen wirklich zu erklären, sodass wir es verstehen. Eine Erklärung ist dann gut, wenn der Rezipient sie versteht und nicht dann, wenn sie intrinsisch irgendwie gut war. Also die Maschine könnte alles erklären und kann uns alles haarklein aufzählen, aber wir können eigentlich das große Ganze nicht mehr verstehen. Was ist das für eine Welt? Und was passiert in dieser Welt, wenn wir das Gefühl haben, dass vielleicht doch ein Fehler passiert ist, wir aber eigentlich unser Menschenwissen nicht mehr dagegen setzen können? Und das ist für mich so ein bisschen so diese Zukunftsperspektive. Wo sind die Grenzen von Erklärbarkeit, gegeben, dass wir nun mal Menschen sind? Und das sind für mich so diese drei großen Punkte von Chancen und Risiken für KI.
Ich würde Sie jetzt gerne von Ihrem großen Überblick und dem Aufschlag über das große Ganze mal so in die Ebene kommen. Wo sehen Sie schon gute Beispiele, die, wie Sie ja erwähnt hatten, trotz der Überlastung der Ärztinnen schon funktionieren? Wo sehen Sie konkrete Dinge, wo es quasi schon ein Stück umgesetzt wird, die Theorie in die Praxis?
Ein Beispiel, was ich persönlich sehr schön finde, um eben zu illustrieren, wie KI sehr wirksam werden kann zur Entlastung von Ärzten, ist die Strahlentherapie. Da ist die Ärztinnenaufgabe heute für die Planung der Strahlentherapie, alle die Risikostrukturen im Umfeld zu markieren, also wirklich in den Bildern, Bild für Bild, teilweise 10 oder 12 Strukturen zu umkringeln. so dass hinterher die Strahlenplanung darauf rückgreifen kann und eben ein so adaptiv sein kann, dass diese Risikostrukturen nicht oder minimal bestrahlt werden und dadurch geschädigt werden potenziell. Und an der Stelle kann eine KI massiv helfen, die Arbeitsbelastung der Ärzte zu reduzieren in dieser Vorbereitung, indem alle diese Organe automatisch vorsegmentiert werden und im Prinzip nur noch abgehakt werden müssen. Ich denke, was Ähnliches gilt für die Bereiche von Reporting-Unterstützung. Da ich jetzt aus der Ecke der Bildverarbeitung eher komme, beziehungsweise eben der bildbezogenen Diagnostik- und Therapieplanung, kommen die Beispiele jetzt auch eher so ein bisschen aus der Ecke. Da finde ich sehr, sehr schön, wie wir zum Beispiel für Brustkrebs beginnen, Systeme zu sehen, die automatisch Parameter extrahieren, die in ein strukturiertes oder semi-strukturiertes Reporting übergehen können. Genau, also das sind konkrete Arbeitserleichterungen, die Brücke schlagen für, in meinen Augen.
Wo sehen Sie die künstliche Intelligenz in der Medizin in 5 Jahren?
Also meine Prognose ist da relativ bodenständig, glaube ich. Also ich denke, dass wir tatsächlich in 5 Jahren viel im Bereich der Qualitätssicherung sehen werden. Genauso im Bereich der teilautomatisierten Reporterstellung. Ich denke, dass Felder wie Staging, also Staging jetzt Triagierung und Staging, dass das Bereiche sein werden, in denen Unterstützung mehr zu sehen sein wird. Dafür gibt es relativ viel, was sich gerade abzeichnet. Und sehr, sehr sicher in diesem ganzen Bereich der bildbasierten Medizin. Ich glaube, dass in 5 Jahren nach wie vor und wahrscheinlich auch über 5 Jahre hinaus nach wie vor KI, also ich meine mit KI jetzt eben gelernte Algorithmen, die auf Daten trainiert wurden und auf der Basis arbeiten, dass diese Algorithmen weiterhin Werkzeuge sein werden und dass sie wahrscheinlich sukzessive dazu beitragen werden, dass sich Disziplinengrenzen in der Medizin auflösen, also speziell zum Beispiel, dass Radiologie sich eher verändern wird unter anderem, aber auch genauso Pathologie und auch andere Disziplinen, die eher konsultatorischer Natur sind und sich so ein bisschen in diese Richtung bewegen, wie zum Beispiel Bluttests und Labor. Also alles, was Computer leicht beurteilen können mit einer hohen Reproduzierbarkeit und einer hohen Robustheit, so wie eben zum Beispiel Zellen in einem Blood-Sample, alles das wird vermutlich stärker und stärker teilautomatisiert und eben genauso zu einem medizinischen Test wie ein Blutbild. Alles andere, alles überall, wo es um Entscheidungen geht, wird vermutlich auch stark durch Computerunterstützung weiter vorangebracht werden. Aber ich sehe keine Zukunft keine nahe Zukunft in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wo Computer autonom Entscheidungen treffen, ähnlich wie vielleicht im Kreditwesen im Moment der Fall. Also ich glaube, dieses Szenario sehen wir noch auf lange Zeit nicht in der Medizin.
Herr Wenzel, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast sowie unseren Einblick-Newsletter. Alles im Netz unter einblick-newsletter.de.